先生们、女生们，大家好！我们今天衷心欢迎你们在我们新开门的 Tomasio's Club 玩玩的开心。
Zu Deutsch, willkommen im Tomasius Club. Heute mit einem Gast aus Leipzig, Elisabeth Buhr von sozusagen gegenüber der Straße, mit der wir heute über Sprachressourcen und alle möglichen anderen Dinge reden wollen. Wir freuen uns.
Ja, ich freue mich auch. Ich freue mich auch, dass Sie da sind. Zum Ablauf des heutigen Abends, wie eigentlich jeden Tomasius Club Abend, wir reden eine Dreiviertelstunde hier oben und dann haben Sie die Möglichkeit, auch noch Fragen, Kommentare und dergleichen loszuwerden. Dazu haben wir eigens ein Publikumsmikrofon und ja, das Ganze wird auf Podcast aufgenommen, sodass Sie das später nachhören können, noch einmal im Internet. Ja, ich möchte unseren Gast vorstellen, ganz kurz. Und zwar Elisabeth Buhr ist Professorin für Romanistik, Jahrgang 52. Sie studierte nicht nur Romanistik, sondern auch Anglistik, Germanistik, Italienistik, heißt das so? Spanisch, an verschiedenen Orten, in Tübingen, Amiens und Leeds, wie ich gelesen habe. Dann lehrte sie in Köln, Siegen, Bremen und Marburg und ist seit 2005 hier, wie schon erwähnt, Professorin. Ihre Arbeitsschwerpunkte sind Korpuslinguistik, Soziolinguistik, Varietätenlinguistik, Digital Humanities, Culture and Technology und so weiter. Also die Liste ist noch länger, aber ich habe mir ein paar Sachen jetzt rausgegriffen. Wir befassen uns heute sozusagen mit ihrer Theorie, die ist schon 25 Jahre, also keine Theorie eigentlich, doch eigentlich doch eine Theorie, schon über 25 Jahre her und geht auf ihre Promotionsarbeit zurück. Sie ist so aktuell, wie sie kaum sein könnte. Insofern sieht man auch, also wie Wissenschaft sozusagen sich auch langsam zum Teil bewegt oder sich auch an die Gegebenheiten anpassen muss und wie man auch darum kämpfen muss. Ja, sie hat ganz viele Bücher, ganz viele Sammelbände, also Bücher und Aufsätze geschrieben, die will ich jetzt gar nicht alle erwähnen, sondern gleich auf ihre Pionierarbeit kommen. Und zwar hat sie bereits in den 90er Jahren darauf gedrängt, die neuen Technologien der Digitalisierung für ihr Fach fruchtbar zu machen. Meine erste Frage ist, warum ist das überhaupt so wichtig?
Naja, das ist natürlich wichtig, weil wir mitten in der digitalen Revolution, wie man so sagt, angekommen sind und uns damit auseinandersetzen müssen. Und weil es dabei darum geht, die Kulturen, Sprachen und so weiter und so fort im digitalen Zeitalter überhaupt nutzbar zu machen. Also eigentlich auch all das, was in Druckform oder sonst etwas, sonst wie, ja meistens natürlich in Druckform vorliegt, auch Gemälde und so weiter, in diese digitale Kultur einzubinden. Ja? Und zum Teil geht es auch sogar um das Überleben von Sprachen. Da können wir vielleicht später noch drauf.
Ja, und inwiefern ist es denn speziell für die Romanistik so wichtig? Also für das Überleben von Sprachen, haben Sie schon gesagt, inwiefern wäre das für die Romanistik so wichtig?
Die Romanistik ist nur ein Teil der Geschichte. Ich weiß auch nicht, ob es besonders für die Romanistik wichtig ist. Es ist einfach generell wichtig. Als Romanistin interessiere ich mich natürlich besonders für romanische Sprachen und romanische Kulturen. Und ich kenne auch die Sprachgeschichte. Ich weiß, was die letzte große technologische Revolution, also der Buchdruck für die romanischen Sprachen, bedeutet hat. Und zwar eben vor allem auch für die, sagen wir mal, die kleineren Regionalsprachen, die es eben nicht geschafft haben, es hing von vielen finanziellen, von Macht und was weiß ich für Mitteln ab, in dieses Buchdruckzeitalter überhaupt zu kommen und damit auch, wie man so sagt, an den Rand gedrängt wurden. Also dann auch abgewertet wurden, obwohl sie vorher zum Teil sogar mehr Literatur entwickelt hatten, als die Sprachen, die sich am Schluss durchgesetzt haben. Einfach aufgrund der Technologie, die die einen nutzen konnten und die anderen nicht und die einen einen wurden verbreitet und die anderen wurden zu Kleinsprachen, Dialekten oder vielleicht sogar zu, abgewertet zu Patwa, die man eigentlich am besten ausrottet.
Sie haben die sogenannten kleinen Sprach- oder Sprachgebiete genannt. Ich habe mal gelesen, das Litauische wäre ausgestorben, hätte Luther sozusagen nicht darauf gedrungen, dass die Bibel auch in der landesüblichen Sprache geschrieben wird und auch vorgetragen wird. Ist die Digitalisierung für die Romanistik ebenso revolutionär?
Na, ich würde
kann man das heute schon sagen?
Nein, das kann man so nicht so einfach sagen. Aber ich würde gerne mal zu Luther und der Bibel zurückkommen, ja, weil also Luther und die Bibel, auch vielleicht auch für das Litauische gerade, hat sich sicher vor allem auch deswegen so durchsetzen können, weil er den Buchdruck so gut nutzen konnte, ja, und ganz stark darauf hingearbeitet hat, dass die Sachen gedruckt wurden, nicht nur Bücher, nicht nur die Bibel, Flugblätter und so weiter und so fort. Also Luther hat ganz bewusst im Endeffekt auch mit dem Buchdruck gearbeitet. Heute meine ich, weg von der Bibel, aber die Bibel gehört natürlich auch zum Kulturgut, das wissen wir, die muss genauso digitalisiert werden, die ist ja zum Teil auch schon. Aber heute geht es im Endeffekt darum, wie bewegen wir uns in der digitalen Welt und wie nutzen wir das auch für unsere, und ich bin Geisteswissenschaftlerin, vor allem für unsere geisteswissenschaftlichen Interessen aus. Ja, und überlassen das nicht nur, was weiß ich, den großen Firmen zum Beispiel. Ja?
Also das ist ja vielleicht schon mal ein interessanter Einstieg, dass man mal so ganz grob vergleicht die Revolution des Buchdrucks und die digitale Revolution. Also zu Litauen könnte ich ja selber viel sagen, weil eines meiner ersten Projekte in Wolfenbüttel war die litauische Postille. Das heißt, die Protestanten sollten eben auch in Litauisch gepredigt bekommen. Und dann hat sich jemand hingesetzt und hat diese Sprache aufgeschrieben, hat das, was nur gesprochen war, aufgeschrieben und hat damit zum ersten Mal das früheste Dokument der litauischen Sprache 1573. Das ist jetzt noch nicht damals direkt in den Buchdruck eingegangen, obwohl es dann auch im Buchdruck Litauisch gab. Wie gesagt, das ist ja eine Handschrift. Und man wird ja auch sagen können, auf der einen Seite gibt es diese Aufforderung, in allen Sprachen die frohe Botschaft zu verbreiten. Und das führt sozusagen zu einer Multiplikation der Sprachen auch im Druck. Auf der anderen Seite findet derselbe Kampf zwischen Vereinheitlichung und Vielfalt da auch schon statt. Und die Erziehungssysteme und die staatlichen Schreiber und so weiter, das sind alles Tendenzen der Vereinheitlichung, der Normierung, der Standardisierung, der Disziplinierung. Und da bilden sich eben größere Sprachen raus, die dann nicht nur einfach größer sind, sondern auch bedrohlich sind für kleinere Sprachen.
Ganz klar.
Aber wenn ich an Frankreich denke, ich denke, das habe ich doch richtig behalten, dass das Französische zum Beispiel im 19. Jahrhundert über die Schule durchgesetzt wurde, gegen das Bretonische und die Langue d'Oc und andere. Während zur Zeit der Französischen Revolution, habe ich gehört, die Mehrheit der Franzosen gar nicht Französisch sprach. Also,
ja, nein.
Das sagt die Romanistin.
Frankreich ist allerdings natürlich ein sehr, sehr früher Nationalstaat. Ja. Frankreich hat genau zum Beginn der Buchdruckzeit Spracherlasse erlassen, um das, ich sage jetzt einfach mal, das Französische von Paris auf das ganze Territorium auszudehnen. Auf der einen Seite ging es erstmal darum, das Latein zurückzudrängen, aber es ging auch darum, die Langue d'Oc und so weiter. Alles sollte eigentlich vereinheitlicht werden. Ja. Wenn Sie auf die Französische Revolution zu sprechen kommen, da gibt es den Abbé Grégoire, der eine der ersten Erhebungen in Frankreich gemacht hat, um herauszufinden, wer spricht denn eigentlich die Langue de la Révolution. Und er kam dann zurück und er war ziemlich schockiert, und mit Egalité ist natürlich auch gemeint, die gleiche Sprache sprechen. Er hat dazu aufgerufen, deswegen hat die vorher gesagt, die am besten ausgemerzt werden, weil Abbé Grégoire natürlich ausdrücklich dafür votiert hat, diese ganzen Dialekte tatsächlich auszumerzen. Allerdings muss man natürlich dann auch noch wissen, dass damit auch wieder politische Sachen verbunden waren, denn in der Gascogne war natürlich auch die Gegenbewegung, also gasconisch, die Gegenbewegung und so weiter, das wird natürlich gerade in der Sprache Sprachgeschichte so oder so immer sehr oft miteinander verbunden. Also es ist nie nur die Sprache.
Ja, ja, also auch nie nur die Technik oder das Medium. Und das erlaubt uns ja jetzt vielleicht in die Gegenwart zu springen und dann zu sagen, am Anfang gab es die Befürchtung, das Internet wird Englisch und das Englische wird dominant, was zum Teil ja auch passiert ist. Aber es gab auch dann relativ schnell kleine Sprachen, die das regelrecht erobert haben. Also auch bei Wikipedia kann man beobachten, dass kleine Sprachen, ich sage jetzt mal das Rumänische oder das Ungarische, ganz bewusst sozusagen Inhalte ins Netz gestellt haben, also seitdem das möglich ist, um sich zu behaupten, um auch sozusagen nochmal ihre gesellschaftlich-kulturelle Einheit dort abzubilden. Gibt es also da im Digitalen auch so ein Hin und Her wie im Druckzeitalter?
Also vielleicht zurück zum Beginn des Internets. 1993 wurden die ersten HTML-Seiten freigeschaltet über die Kanäle. Da sah es tatsächlich so aus, dass es nur noch Englisch only geben wird. Es war ja nicht mal möglich, einen Umlaut zu schreiben, Akzente gab es auch nicht und so weiter und so fort. Es war alles, die Grundlage war Englisch überall. Und es sah auch für mich als Sprachwissenschaftlerin erstmal so aus, jetzt passiert genau das Gleiche wie im Buchdruck. Also Mehrsprachigkeit wird noch weiter zurückgedrängt und wir haben am Schluss Englisch only. Und es gab damals eine ganz interessante Beobachtung, das war eine Consulting-Firma in den Staaten, die hat angefangen, das Web zu beobachten, wie sich der Status des Englischen ändert, seitdem dann ein paar Jahre später andere Sprachen ans Netz gekommen sind. Ja. Und die letzte Statistik, die ich beobachtet habe, war dann 2007. Da war der Anteil des Englischen am Web von 100% auf 30%. Und da ging es natürlich erstmal um die großen Nationalsprachen. Aber dann, und da wird es für die Sprachwissenschaft ganz besonders interessant, konnte man und kann man natürlich tatsächlich feststellen, dass, ich rede jetzt vielleicht mehr von Sprachgemeinschaften, weil es hängt von den Communities ab, was da passiert, dass die erstmal anfangen zum Teil tatsächlich ihre Sprachen zuerst überhaupt einmal zu schreiben, das dann übers Internet zu verbreiten, dass natürlich auch Dokumente von Kleinsprachen, Regionalsprachen, Dialekten und so weiter und so fort, alles ins Web gestellt wird. Und als Sprachwissenschaftlerin habe ich die Möglichkeit, ganze Prozesse jetzt tatsächlich zu verfolgen, aber auch Sprachdiskussionen. Es geht natürlich dann auch um Normen, um Normalisierung und so weiter und so fort.
Ja. Jetzt will ich mal eine ketzerische Frage stellen. Ist es denn unbedingt so gut, wenn man Sprachen anfängt zu schreiben? Geht nicht auch ein bisschen Lebendigkeit verloren? Und das wären dann natürlich wunderbare Dokumente, die man dann bearbeiten kann. Also für die Wissenschaftler ist es schon gut, etwas stirbt ab, ja, und etwas bleibt übrig. Aber für das Leben selber stellt sich das nicht genauso dar. Also wir haben doch jetzt einen enormen, also es müssen mehr Leute schreiben und lesen können als je zuvor, ja, weil alle Geräte nur damit bedient werden. Ja? Also bis jetzt demnächst so eine Bilderzeitalter anbricht oder die Geräte sowieso unter sich unterhalten und uns gar nicht mehr brauchen. Ja?
Daran glaube ich nicht.
Okay. Wie ist das denn losgegangen? Also meine erste Erfahrung mit dem Computer war, das war der Drucker und war der Word-Prozessor und dass das so ganz wunderbar viel schneller ging und ich konnte korrigieren. Bei Ihnen hatte das aber noch einen anderen Effekt, nämlich dass sozusagen Dokumente in einer neuen Weise lesbar gemacht werden konnten und dass dann sozusagen Ressourcen gebildet werden konnten und untersucht werden konnten, die es noch gar nicht gab. Wie fing denn das an?
Ja, dazu habe ich jetzt ein historisches Dokument mitgebracht. Das sind Seminarunterlagen von 1973. Ich will Ihnen jetzt, Sie dürfen es gerne von mir aus später auch mal angucken. Das ist alles nur mit Schreibmaschine, Durchschlagpapier und so weiter geschrieben. Das war aber das erste Seminar, wo ich überhaupt auf die Idee kam, wo ich überhaupt konfrontiert wurde, dass man Sprachen untersuchen kann. Und zwar anhand von realisierter Sprache, also Texten und so weiter und so fort. Ich komme ja aus einer Zeit, die war hochtheoretisch. Wir hatten großartige Modelle und Theorien, aber eigentlich der Sprachgebrauch, das, was die Menschen wirklich tun, wenn sie sprechen, das stand eigentlich gar nicht zur Debatte. Und um jetzt mal die Materialbasis zu zeigen, an der wir damals gearbeitet haben, habe ich hier, und es war meine Materialbasis, drei Kopien fotokopieren, aus einer spanischen Übersetzung von dem kleinen Prinz. Und mein Thema war damals den Tempusgebrauch in der originalen französischen Version mit dem in der spanischen Version zu vergleichen. Dazu habe ich dann eine Seminararbeit geschrieben und so weiter. Aber damit kam dieses Interesse überhaupt auf, Sprachen tatsächlich zu untersuchen. Ja. Das habe ich dann einige Male praktiziert, per Hand auszählen, unterstreichen mit Farben und so weiter, auf Karteikarten transkribieren. Da habe ich auch noch meine Staatsexamensarbeit zugeschrieben. Es war ein großes Bedürfnis, ganz einfach entstanden, die Sprachen, die Texte selber zu untersuchen, weil es gab auch in der Literatur einfach Veröffentlichungen, die waren angeblich hochkarätig, so wie das halt damals eingeschätzt wurde. Die basierten zwar auf Untersuchungen, die haben aber weder die Untersuchung genau beschrieben, noch den Umfang der Untersuchung, noch die Methode, noch sonst irgendwas. Ja. Und das hat mich damals einfach angestachelt, auch das selber zu machen, besser zu machen, systematischer zu machen. Aber nach diesen Handexerzitien, sagen wir mal so, die furchtbar aufwendig waren, die aber dann, und das war ein ganz großes Problem, diese ganze Arbeit, die ich mir gemacht hatte, konnte ihn niemand zur Verfügung stellen. Also die Arbeit, ja, die Arbeit wurde geschrieben, das Material lag in Karteikästen, aber wer sollte denn damit irgendwas machen? Es war hoffnungslos. Niemand konnte das überprüfen, was ich, zu welchem Ergebnis ich gekommen bin und so weiter. Deswegen wurde der Computer immer wichtiger.
Ja. Also das, was Frau Bohr jetzt gesagt hat, das heißt in der neuen Sprache Forschungsdatenmanagement. Also wenn jetzt ein Wissenschaftler, eine Wissenschaftlerin quasi ein privates Archiv anlegt, Daten erhebt und die irgendwie verarbeitet und daraus dann Aufsätze macht und Vorträge und vielleicht ein Buch, dann hat man früher gesagt, das ist prima, also wir nehmen das Buch, den Aufsatz und so weiter. Heute sagt man, ich will auch die ganze Grundlage haben, weil da müssen sich andere dieselbe Arbeit nicht nochmal machen, die können vielleicht mit demselben zusammengetragenen Material noch ganz andere Untersuchungen machen. Ne? Also das will ich nur deswegen unterstreichen, weil Sie sozusagen es nochmal zeigt, wie weit sie ihrer Zeit voraus war.
Na, das ist ein klein bisschen voraus, war ihr auf jeden Fall. Das stimmt schon, deswegen war das Leben auch ziemlich schwierig.
Es gab keine Anerkennung dafür.
Es gab eigentlich dauernd nur Infragestellung. Ja? Ja. Also erstens war ich eine Frau, Computer, das passte irgendwie schon gar nicht zusammen. Die Professoren haben mir gesagt, ich brauche keinen Computer, ich habe einen Kopf zum Denken. Korpuserstellung, was furchtbar mühsam war, war eigentlich nur Grundlagenerstellung. Das würde ich heute natürlich nicht mehr vertreten, weil Korpuserstellung ist eine wissenschaftliche Arbeit.
Das müssen wir
Arbeit.
Jetzt mal erklären. Wir das sind ja auch dazu erklären. Da, die Dinge ins Deutsche zu übertragen. Was heißt jetzt einen Korpus erstellen? Warum ist das wichtig?
Ich wollte nochmal zurückkommen, dass wir über diese ganze Reproduzierbarkeit, Wiederholbarkeit, Überprüfbarkeit eigentlich ja auch erst reden, wirklich reden, seit wir in dieser digitalen Welt angekommen sind. Ja. Um jetzt zu dem Korpus, zu einem Korpus zu kommen, ein Korpus im modernen Verständnis ist immer etwas Digitales, etwas, was der Computer verarbeiten kann. Meine Corpora,
das sind linguistische Corpora, muss man sagen. Also
Sprachkorpora.
Die bestehen aus Sprachmaterial.
Ja, das wollte ich gerade
Ich meine, es gibt ja so einen Korpus, ein Auto hat einen Korpus, Jesus Christus hat einen Korpus, das sind ja andere Sachen.
Das ist total was anderes. Ja, klar. Also ein Korpus, Sie könnte jetzt einfach sagen, das ist eine Sammlung von mündlich oder schriftlich produzierter Sprache. Ich habe mich seit immer und ewig, ich liebe einfach Zeitungen, mich auf Tageszeitungen, auf französische, italienische, spanische Tageszeitungen konzentriert. Sie wissen alle, wie alte Tageszeitungen aussahen. Das waren gedruckte Exemplare, die hat man einmal gekauft, dann lagen sie vielleicht im Zug, man hat sie auf den Markt getragen und so weiter und so fort. Und damit war das zu Ende. Ja. Damals, als ich angefangen habe, waren die Zeitungen alle gedruckt Da gab es noch keine digitalen Zeitungen. Das heißt, ich musste sie entweder einscannen, aber die Scanner selber waren am Anfang der Entwicklung. Ich weiß, der erste Kurzweil-Scanner in Tübingen hat in Duisburg hat 50.000 Mark gekostet. Das war ein Monstrum von einem Gerät. Was es konnte, war verhältnismäßig wenig, wenn man da zurückdenkt. Oder ich musste die Texte im Endeffekt einfach abtippen. Ja, nicht mit der Schreibmaschine, aber mit dem Computer. Der Unterschied ist nicht so groß am Anfang. Ja. Und so entsteht dann mit der Zeit Sprachmaterial in digitaler Form, das, naja, wenn ich jetzt gar nichts mit ihm mache, ist es sozusagen, wie wir sagen, ein Bag of Words. Das heißt, eine Tasche, in der halt lauter Wörter drin sind. Heute im Seminar hat die, sie erinnert, die Studis an die Buchstabensuppe. Das ist also ein Bag of Buchstaben. Ja. Und so könnte so ein Korpus dann im Endeffekt auch nur eine Tasche mit lauter Wörtern drin sein. Ja. Wenn ich damit wirklich sinnvolle Untersuchungen machen will, dann muss ich das ganze Material aufarbeiten. Denn der Computer erkennt eigentlich gar nichts. Der kennt nur von mir aus Zeichen und Leerstellen und sowas ähnliches. Er erkennt nicht unbedingt, dass das eine Überschrift ist. Also mindestens damals konnte er solche Sachen gar nicht zuordnen. Das heißt, ich muss ausdrücklich sagen, hier handelt es sich um eine Überschrift, hier ist ein Artikel und so weiter und so fort, was halt so ein Zeitungstext ausmacht. Ja. Und wenn das alles fertig ist, dann, wenn ich dann die richtige Software dazu habe, dann kann ich Fragen an dieses ganze Material stellen. Und dann kann ich Untersuchungen machen zu, eigentlich, wenn ich will, kann ich unendlich viele Fragen dazu stellen.
Naja, es kommt ein bisschen drauf an, was man vorher gesammelt hat. Ja,
ja, und das natürlich, war ja doch, klar.
Da war jetzt, da, von Anfang an war der vergleichende Gesichtspunkt drin. Es ging jetzt nicht nur um eine Sprache, sondern es ging um Vergleiche zwischen mehreren Sprachen.
Ja? Es ging auch nicht nur um Sprachen untereinander, sondern auch intern, denn deswegen auch eine Zeitung besteht aus verschiedenen Teilen und deswegen auch mindestens von der Hypothese her verschiedene, wir nennen die Sprachstile, also unterschiedliche Varietäten, könnte ich auch sagen. Also eine Zeitung in sich ist auch nicht einheitlich. Ich kann also die Teile der Zeitung intern miteinander vergleichen, ob sich da sprachlich Unterschiede herausarbeiten lassen. Oder natürlich die verschiedenen Sprachen, Sprachkorpora miteinander vergleichen, dann also Sprachvergleich.
Aber was sollte jetzt rauskommen? Was waren die Fragen?
Es waren verschiedene im Laufe der Zeit. Meine Tempus, also die Zeitengebrauch, darauf will ich jetzt nicht unbedingt eingehen.
Ja, das hätte mich, ja gut. Das, ja,
ist
ja,
gut, wenn Sie
es. Ich habe mich gewundert, was das bringen soll, die Zeiten zu vergleichen, also Vergangenheit und Gegenwart und so etwas. Was soll das bringen?
Na, die romanischen Sprachen haben ein sehr interessantes Tempussystem. Also da gibt es vor allem für den Bereich der Vergangenheit, so wird mindestens gesagt, eine ganze Reihe Vergangenheitstempora, ob die immer Vergangenheit sind, ist eine ganz andere Frage. Und es gab auch so Theorien, dass vor allem für das Französische, dass diese einfache Vergangenheitsform eigentlich auch der Vergangenheit angehört, also eigentlich nicht mehr gebraucht wird. Ja, das sogenannte passé simple, wer Französisch kann. Und es war natürlich für mich damals sehr interessant herauszufinden, erstens mal, stimmt das? Und gibt es denn nicht vielleicht unterschiedliche Kontexte, wo gerade dieses Passé Simple doch einen ziemlich starken Gebrauch zum Beispiel
also
hat,
das finde ich
in
das
der Sportberichterstattung zum Beispiel.
Das finde ich jetzt interessant. Also die Frage, stimmt das? Ja, die kann man ja aus unterschiedlicher Weise stellen. Da muss man jetzt kein Computerlinguist sein.
Nein.
Aber wenn man jetzt als Computerlinguistin die Frage, stimmt das? Also ist das, was wir so in den Lehrbüchern lesen, ist das überhaupt in der Wirklichkeit vorhanden? Das war die Idee.
Ja, genau.
Das finde ich jetzt schon wieder spannend.
Genau.
Ja.
Oder ein anderes Thema, was auch meiner Meinung nach gesellschaftlich relevant ist, ist die Frage ganz einfach, wie werden Männer und Frauen in den Zeitungen charakterisiert? Oder was gibt es zum Beispiel für Mechanismen, um Stellung auszudrücken oder wie werden Frauen zum Beispiel gerade nicht ausgewiesen? Wo sind sie denn eigentlich? Sind sie da oder werden sie immer nur mit männlichen Bezeichnungen bezeichnet und ich weiß dann gar nicht, wer dahinter sich wieder mal versteckt? Ja? Und solche Untersuchungen auf den verschiedenen Ebenen, also es geht nicht nur um die Berufsbezeichnungen, ich kann das zum Teil auch Unterschiede feststellen bei dem Gebrauch von grammatischen Phänomenen, wo wir sagen würden, was soll denn das damit zu tun haben? Oder natürlich bei der unterschiedlichen Darstellung von Personen. Ja, also wir wissen, das kennen Sie alle, wie Angela Merkel am Anfang dargestellt wurde in der Zeitung. Das wäre sicher hochinteressant zu untersuchen, ob sich das anhand eines Korpus, ob sich das über die Jahre hinweg zum Beispiel geändert hat. Ja, oder wie Männer dargestellt werden. Es geht gar nicht nur darum, wie Frauen dargestellt werden, sondern auch wie Männer. Und daran lassen sich auch ganz schöne Unterschiede Muster erkennen, ja, auch Regelmäßigkeiten erkennen. Es geht ja auch gerade darum, was regelmäßig ist, auch Stereotyp und so weiter. Ja. Also im Endeffekt auch, Fragen stellen, hinterfragen, auch die Theorien hinterfragen, auch unsere Lehrbücher hinterfragen.
Das heißt aber, Ihre induktiv-empirische Methode der Grundlagenaufarbeitung von Sprache ist nicht so stark entgegengesetzt auch einem theoretischen Ansatz, zum Beispiel, Sie schreiben in verschiedenen Aufsätzen, dem Strukturalismus entgegengesetzt und so weiter, also so einem Überbauthema, was ja irgendwie auch Fragen formuliert, wie es jetzt gerade scheint, dann um gerade Fragen formulieren zu können halt und nicht nur um Vergleiche anzustellen, braucht man ja gerade wieder irgendwie Thesen halt. Also insofern, also da ist eine kleine Ungereimtheit in Ihren Texten vielleicht, oder habe ich das falsch verstanden?
Ich drehe, sagen wir mal, die Sache um. Es gibt unterschiedliche Ansätze. Das gibt es auch in der Korpuslinguistik, dass sie eine Theorie habe, ein Modell habe und eigentlich das Korpus nur daraufhin abfrage, ob diese Theorie, dieses Modell sich finden lässt. Ich versuche es gerade andersrum zu machen. Natürlich kommen meine Fragen auch aus der Literatur, aus dem, was andere sagen und so weiter und so fort. Aber ich versuche den Sprachgebrauch zum Ausgangspunkt, zur Ausgangsbasis zu nehmen, dann nach den Regelmäßigkeiten zu suchen und dann daraus zum Beispiel eine Theorie abzuleiten. Und die unterscheidet sich zum Teil auf jeden Fall von traditionellen grammatischen Theorien. Also eigentlich der Ausgangspunkt ist das Sprechen und nicht die Theorie. Und damit dreht sich auch ein bisschen der Strukturalismus oder Chomsky und so weiter, weil wenn diese Namen oder die Strömungen überhaupt schon genannt werden, dann gehen die meistens von einem System aus. Und dieses System, Saussure sagt auch, das System braucht keine Menschen. Also das ist so was Unabhängliches. Ich denke immer an den Heiligen Geist in dem Moment, wenn ich darüber rede. Und das, was die Menschen tun, was das Sprechen, das Schreiben und so weiter, das ist sozusagen nur Performance oder nur Parole. Und das lohnt sich eigentlich gar nicht unbedingt so wirklich anzugucken. Die Korpuslinguistik sagt, wir gehen genau davon aus.
Ja. So, jetzt brauche ich mal einen aktuellen Kommentar von der Wissenschaftlerin. Also wir leben in Zeiten, wo zum Beispiel in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung öfters die männliche Form als die allgemeine Form verteidigt wird. Das ist der Kampf gegen die Sternchen, die Striche, die großen I's und so weiter, die einige Leute führen, aus zumindest dem von mir nachvollziehbaren Grund, dass es irgendwie hässlich aussieht. Aber was ist denn jetzt mit dem Sternchen? Oder wir haben hier an der Universität Leipzig mindestens ein offizielles Dokument, das die weibliche Form nimmt für die generelle Form. Was ist Ihre Meinung dazu? Sind Sie jetzt für oder gegen das Sternchen? Ich fand das Sternchen am Anfang so ganz witzig, bis ich dann mitgekriegt habe, dass wenn man barrierefrei eine Computerseite gestalten will, wo sie auch vorgelesen werden können muss, das nicht geht. Oder das geht auch, glaube ich, mit dem großen I und mit dem Unterstrich. Das geht dann alles irgendwie nicht. Das ist so paradox. Also jetzt brauche ich einfach mal eine Meinung.
Okay, also ich bin grundsätzlich gegen das generische Maskulinum, weil es eine Erfindung ist der Grammatiker und ich könnte Ihnen das nachweisen. Ich weiß auch, wo es anfängt und wie es durchgesetzt wird.
Nur in Deutschland oder in allen Sprachen?
Überall.
Okay.
Es geht weit, weit zurück. Vielleicht haben die Griechen schon darüber diskutiert, wenn sie gefragt haben, dass der Helm feminin ist, obwohl er doch zu den Männern gehört und es geht einfach nicht. Also ist eine alte Frage. Virulent wird die natürlich wirklich erst durch die Schulbildung. Die Schule war überaus erfolgreich bei der Durchsetzung des generischen Maskulinums. Ich kann mit jedem Menschen auf der Straße sprechen und sagen, das heißt doch nicht so oder so und die werden wir alle sagen, doch, das heißt so. Ja, also das hat ganz stark mit dem Schulunterricht etwas zu tun. Ich sage mir, die Menschen machen die Sprache. Sprache ist ein Kulturprodukt, ist ein Artefakt, könnte ihr auch sagen. Die enthält sehr, sehr viele Möglichkeiten. Mit diesen Möglichkeiten kann ich arbeiten. Es gibt nicht nur das generische Maskulinum, es gibt eine Doppelnennung. Warum denn nicht Sternchen? Wir schreiben in der Zwischenzeit so viele Wörter auf eine Art und Weise, wie ich nie gedacht hätte, dass wir sie schreiben können. Konftool mit dem großen T in der Mitte, also Dinge, die kommen zum Teil aus der Wikisprache, was weiß ich was alles. Ja. Wir sind kreativ, wir sollen auch kreativ sein und dann eben jetzt mal Sternchen, Unterstrich oder sonst was. Ich glaube, das ist jetzt ein Versuch, mit der Realität vielleicht bewusster umzugehen. Ja. Und von daher, manchmal denke ich, ja, wir können auch immer Doppelnennungen machen, warum denn nicht? Ja, in manchen Umgebungen wäre es auch besser, das vielleicht zu machen, aber das eine schließt das andere aus meiner Sicht ganz einfach nicht aus. Ja.
Und wenn jetzt die Sprache sozusagen mit der Gesellschaft zu tun hat, also wie genau hat die Sprache mit der Gesellschaft zu tun? Das war etwas, was Sie am Anfang gesagt haben und
ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, ob ich die Frage richtig verstanden. Von der Welt?
Naja, wir haben doch gerade jetzt dieses Beispiel gehabt, wo ich jetzt gefragt habe, muss die Frage nicht normiert sein, einheitlich sein, muss es nicht eine Vorschrift geben, wie man männlich-weiblich ausdrückt und wie man das dazwischen oder darüber oder so weiter. Und dann haben Sie gesagt, das hat mir ja gut gefallen, nein, lass uns kreativ sein, Sprache ist sowieso was Kreatives, das bewegt sich und so weiter. Wenn man jetzt Sprache so ansieht, ja, dann denke ich doch, ist Sprache mehr, wird von Ihnen mehr aufgefasst wie etwas, was zu den Menschen gehört, die in der Gesellschaft sich organisieren und sich auch verschieden organisieren. So, wie weit sozusagen reflektiert Sprache oder Sprachgebrauch gesellschaftliche Identität oder Zusammengehörigkeit?
Ach, das tut sie natürlich auf jeden Fall. Und die ganzen Sprachdiskussionen, auch wenn wir in die Vergangenheit gucken, geht es ja eigentlich gerade auch darum, irgendwie so eine Art von Identität mit Sprachen zu verbinden. Und es geht natürlich auch, ich würde lieber manchmal von Weltsicht reden, weil und da rede ich jetzt vom Sprachgebrauch, nicht vom Sprachsystem, weil für mich ist das nicht unbedingt das Problem. Der Sprachgebrauch oder die Norm, die sich herausgebildet hat, die auch weitergegeben wird, darin ist eben unsere Weltsicht verankert, wie wir mit Sprache umgehen vor allem, wie wir Menschen bezeichnen, wie wir mit ihnen sprechen, wie wir sie benennen und so weiter und so fort. Also von daher gibt es einen ganz starken Bezug. Umgekehrt natürlich formt die Sprache auch wieder eine bestimmte Weltsicht. Wenn ich einen bestimmten Sprachgebrauch, wir sehen das im Moment bei den ganzen Diskussionen, also da sind auch Grenzen überschritten worden.
Welche Diskussionen jetzt?
Ich meine, auf der politischen Ebene zum Beispiel, also der Sprachgebrauch oder die Art und Weise, mit Sprache umzugehen, auch was gesagt wird, was von mir aus jetzt die Rechten, die populistischen Parteien bringen, die haben Grenzen natürlich jetzt überwunden, durchstoßen. eingerissen, wie auch immer, und reden auf eine bestimmte Art und Weise, die auch wieder einen Einfluss hat, natürlich auf das Bewusstsein der Menschen. Wenn ich dauernd mit der gleichen Sprache konfrontiert werde, wird sie irgendwann auch auf mich eine Auswirkung haben. Ja.
Sie fordern ja jetzt von den Geisteswissenschaftlern insgesamt, glaube ich, dass sie sich mehr auch mit den Inhalten von Digitalisierung, also auch den Grundlagen befassen müssen. Also sie wollen nicht, dass einfach sozusagen aufgesogen wird durch Wirtschaft, Ökonomie oder andere Fächer halt und dort nur sozusagen untergeordneten Beitrag leistet, sondern sie wollen, dass die Geisteswissenschaftler da selber aktiv werden. Und da wir gerade jetzt dabei waren, wenn wir uns so sehr mit dieser technischen Sprache, sage ich dann auch mal, befassen, also die diffundiert ja auch in unseren lebendigen Sprachgebrauch ein. Es macht also auch etwas mit uns. Können wir das wollen? Also diese Sprache, verunlebendigen wir uns damit nicht? Also werden wir damit nicht zu kleinen Automaten in unserer Redeweise? Sehen Sie da so eine Gefahr drin? Offenbar nicht. Aber es macht auf jeden Fall etwas mit uns.
Ja, wir bezeichnen Dinge anders, wir systematisieren vielleicht auch anders. Es ist einfach auch ein anderer Umgang mit den Dingen. Natürlich verändert es auch die Herangehensweise, die Sicht auf die Dinge. Das ist ganz klar, da kommen wir nicht drüber weg. Aber die Geisteswissenschaften sind natürlich gerade aufgefordert, kritisch darüber nachzudenken und auch darüber nachzudenken, was passiert denn da jetzt gerade in dieser ganzen Zusammenbringung von, sagen wir mal, Computer und diesen ganzen Kulturprodukten und Artefakten und so weiter und so fort. Und wie muss ich jetzt eben, und was bedeutet es, wenn ich einen Korpus erstelle, zum Beispiel, oder eine Datenbank, ja? In welcher Form muss ich dann meine geisteswissenschaftlichen Gegenstände konzeptionalisieren, verstehen, damit sie in sowas überhaupt hineinpassen? Also unkritisch darf ich damit natürlich nicht umgehen, ja? Sondern das muss hinterfragt werden, das muss uns bewusst sein, und wir müssen natürlich dann auch fragen, wie wir das anders wollen und wie wir dahin kommen, dass das anders wird.
Ja. Jetzt sind wir schon in dem Gebiet, was man die Digital Humanities nennt und wofür Sie eine ganz wichtige Rolle hier spielen in Leipzig, aber auch mit einem Effekt weit darüber hinaus, weil Sie jetzt schon seit Jahren eine Sommeruniversität zu den Digital Humanities organisieren, die sehr international besucht ist. Ich versuche es immer dorthin zu schaffen und habe immer große Bereicherungen erfahren, wenn das hier ist. Es ist auch eine sehr nette Atmosphäre, weil sie eben komplett international auch ist. Auf einer dieser Podiumsdiskussionen bei dieser Tagung, ich glaube, der Stefan Gradmann war das, der gesagt hat, naja, jetzt redet man sozusagen von Digital Humanities. Das ist mehr so das Zeichen dafür, dass wir in einem Umbruch leben und einige Leute denken, also die Humanwissenschaften oder auf Deutsch jetzt die Geisteswissenschaften, die müssten jetzt sozusagen sich als Spezialdisziplin mit dem Computer da entwickeln. Eigentlich hatte er dann gesagt, machen wir Geistes- und Sozial- und Humanwissenschaften, benutzen halt sozusagen sämtliche Erkenntnishilfsmittel, die es gibt. Sehen Sie das auch so oder ist für Sie Digital Humanities mehr so ein Fach, das auch sozusagen mit einer eigenen Disziplin unterrichtet und auch geforscht werden kann?
Schwierige Frage.
Ja, muss ich aber stellen.
Weil wir auch durch mehrere Phasen durchgegangen sind. Wir wollten unbedingt ein Fach sein, eine Disziplin sein, weil damit lässt sich sowas dann auch institutionalisieren, da kann man Studiengänge aufbauen.
Das ist jetzt die 90er oder wie?
Ja, genau. Mhm. Ja. In der Zwischenzeit reden viele und ich auch nicht mehr unbedingt von einer Disziplin, sondern mehr von einer Epistemologie, also auch einer Herangehensweise, einer Art von neuen Art oder anderen Art der Wissensschaffung, der Wissensproduktion. Vor allem, was für mich die Digital Humanities besonders ausmacht, ist, dass gerade die Grenzen zwischen den Disziplinen überschritten werden. Weil
Beispiel.
Ja, ich muss vielleicht erstmal noch kurz zurück. Also die Geisteswissenschaften stammen aus dem 19. Jahrhundert. Das 20. Jahrhundert, also in der Form als Wissenschaften, so wie wir sie verstehen.
Eigentlich die Lehrerfächer. Ne?
Ja, da, klar, wo die neue Philologie. Ja, genau. Dann kam eine Zeit der immer größeren Spezialisierung, der immer kleineren Gebiete, die betrachtet wurden. Aus meiner Sicht ging die Zusammenschau, die Versuche, auch Relationen herzustellen, also nicht nur zwischen Literatur und Gesellschaft, aber auch Geschichte oder vielleicht anderen Entwicklungen, vielleicht auch mit den technischen Technologien, vielleicht auch mit ganz anderen Wissenschaften. Es gab immer wieder solche inter- oder transdisziplinäre Ansätze, also Sprachgeographie ist einer der sicher transdisziplinären Ansätze der Vergangenheit, der damals nicht mit Computern realisiert und erfunden wurde, heute natürlich auch damit arbeitet. Aber Digital Humanities ist für mich einfach ein anderer Ansatz. Die Geisteswissenschaften sind in vieler Hinsicht weiterhin verhältnismäßig, also die reinen, ich weiß auch nicht, wie ich sie nennen soll, wir sind in so einem Umbruch, das geht so ein bisschen hin und her. Ja. Ich sage jetzt einfach mal die traditionellen, in Anführungszeichen, Geisteswissenschaften bleiben eigentlich relativ eng in ihrer Sichtweise und gerade jetzt besteht die Möglichkeit, über diese Grenzen hinauszugehen. Ich möchte nur mal ein Beispiel machen und da komme ich vielleicht auch zu digitalen Editionen. Digitale Editionen gibt es jetzt in der Zwischenzeit natürlich in der Literaturwissenschaft auch schon, damit arbeitet man auch, also dass eine Ausgabe in digitalem Format erstellt wird. Das wird aber weiterhin eigentlich betrachtet als eben eine Ausgabe. Ja, und ich kann mir vorstellen, oder mein Ansatz ist auf jeden Fall, diese Grenze muss aufgebrochen werden, denn das sind auch eine digitale Edition, ist eine Sprachressource. Ja, Sprachressourcen, also alles, jeder Text, jede Sprache, die in digitaler Form vorliegt, ist die Grundlage für die Erstellung der meisten Geräte, die hier im Raum irgendwo sind. Also jedes Handy, jeder Computer ist eigentlich voll mit Sprachtechnologien, die selber wieder Sprachressourcen brauchen. Und wenn ich die nicht habe, dann gehen letztendlich auch unsere Sprachen zurück. Dann habe ich nachher kein Material mehr, um diese Technologien weiterzuentwickeln. Dann werden die Tastaturen der Handys immer langsamer, weil kein Alphabet mehr unterstützt wird und so weiter und so fort. Also von diesen Zusammenhängen kommen wir so oder so nicht weg. Und ich meine gerade, um unsere Sprachen und Kulturen auch in die Gegenwart und vielleicht auch in die Zukunft weitergeben zu können, müssen wir eine ganze Menge der bisherigen Artefakte in digitale Form überführen, damit auch wieder etwas anders gemacht werden kann, damit wir weiter schreiben können. Wir werden nicht unbedingt wieder mit der Schreibmaschine schreiben. Also das heißt, wir brauchen diese Ressourcen auch unbedingt.
Ja? Also sehe ich das richtig, wenn man das auch als einen Prozess der Beschleunigung beschreiben kann? Also sagen wir mal Faust von Goethe. Gab es eine Ausgabe, dann gab es 5 Jahre später die andere, dann 30 Jahre später eine historisch-kritische Ausgabe. Wir haben vielleicht heute 10, 20 Ausgaben von Goethe, die jeweils dann manchmal auch ein Gelehrtenleben bestimmt haben. Ja? Und heute, aber insgesamt ist jede Ausgabe von Goethes Faust nachher betrachtet eine Sprachressource, ist eine bestimmte Art und Weise des Arrangements. Und heute, wo man mit dem Computer arbeitet, sieht man diese Relativität sehr viel schneller, ja? die Bezogenheit. Das ist also nicht wirklich eigentlich ein Unterschied in der Sache, wohl aber einer der sozusagen Intensivierung des Nachdenkens darüber. Also das will ich auch nur mal sagen, dass also deswegen finde ich, habe ich einige Sympathie dafür zu sagen, die Digital Humanities setzen an bei den Fragen, die die Humanities immer schon beschäftigt haben, inklusive dessen, was jetzt bei Ihnen auch sehr indirekt gut rausgekommen ist, eines Positivismus. viele wichtige Arbeiten in der Geschichtswissenschaft, aber in der Linguistik und der Literatur sind dadurch entstanden, dass jemand sehr lange gesammelt hat. Ja?
Ausgezählt hat.
Also das ist überhaupt nichts Fremdes. Also wenn man heute so tut, als seien die Geisteswissenschaftler irgendwie Lehnstuhlwissenschaftler, die auf Inspiration vertrauen, das ist überhaupt nicht wahr, sondern die Wissenschaft hat tatsächlich immer schon sehr stark quantifiziert. Ja? Und wenn man ein neues Archiv entdeckt hat, im alten Sinne, ja, dann war das ein Erkenntnisgewinn. Und jetzt heißt es halt Datenbank oder Sprachressource oder Korpus, ja, ist aber im Grunde sozusagen nicht ein grundsätzlich anderer Denk- und Erkenntnisprozess. Ja. Wenn Sie diese Sommeruniversität machen, dann ist das doch viel Mühe, die ein bisschen dadurch entgolten wird, dass Sie immer wunderbare Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben. Ist also ein bisschen so ein Familiengefühl ist auch dabei. So, also das kann ich auch verstehen. Das entlastet ja auch ein bisschen von der ganzen Arbeit. Aber jetzt mal trotzdem, Frau Bohr, warum tun Sie sich das an?
Warum tue ich mir das an? Das ist ja nicht von heute einfach entstanden. Das ist ja im Endeffekt ein ziemlich langer Prozess. Also es gab unterwegs natürlich als erstes mal die Entdeckung einer Community für mich selber. Dann ist, das war damals hieß es No Humanities Computing. Das war schon ein erster Riesenschritt eigentlich, der, muss ich schon sagen, mein Leben ziemlich stark verändert hat, weil es eine ganz andere Art eines wissenschaftlichen Kongresses war. Also es waren zum Beispiel diese Hierarchien einfach nicht so spürbar, wie sie sonst in der Romanistik, in der ich mich vorher bewegt habe, was ein ganz traditioneller Verband auf jeden Fall war, wo Nachwuchswissenschaftler und Nachwuchswissenschaftlerinnen nicht schönes Feedback bekommen haben, sondern eher, ihnen wurde immer gezeigt, wo sie ihre Limits haben, statt irgendwo vielleicht mal auch positiv zu sein. Also die ganze Atmosphäre schon bei diesem Kongress war ganz anders, es war viel gemischter, es waren auch Frauen auf allen Ebenen, es war für mich damals wirklich wichtig und es ließ sich mit den Leuten auch einfach reden und es gab die Möglichkeit, auch vielleicht Zusammenarbeit aufzubauen, Austausch. Es ging damals natürlich ganz stark darum, wenn wir uns schon die Mühe machen, diese Sachen zu digitalisieren, und das war eine Riesenarbeit, ja, dann müssen wir auch so arbeiten, dass nicht jeder und jede wieder von Null anfängt, sondern die müssen so aufbereitet werden, dass damit von den kleinen Teilen immer etwas Größeres entsteht. Deswegen auch natürlich die starke Konzentration auf Zusammenarbeit. International war es natürlich auch. Und dann hat sich das so langsam entwickelt, also durch Kollegen und Kolleginnen im internationalen Raum natürlich, wurde auch die Zusammenarbeit wurde die Zusammenarbeit auch möglich über die Länder auch hinweg. Ja. Dann war ich bei diesem großen europäischen Projekt, wo wir versucht haben herauszufinden, wie sieht denn das überhaupt aus mit den Technologien in den Geisteswissenschaften, was wird da aufgebaut und so weiter. Und so hat sich das einfach immer mehr entwickelt. Wir haben hier dann 2 Jahre lang mit Videokonferenzanlage versucht, über verschiedene europäische Länder hinweg eine Art von Studiengang aufzubauen. Der hieß auch schon Culture and Technology. Also von daher wurde das dann weitergetragen. Und dann kam 2009, Universitätsjubiläum, das schöne Motto, was ich immer noch toll finde, aus Tradition Grenzen überschreiten. Und dann dachte ich, gut, also hier kann man Grenzen überschreiten. Und dann irgendwann hieß es einfach nicht immer weiter träumen, sondern endlich das mal in die Tat umsetzen. Ja. Und so hat die erste Sommeruni eigentlich begonnen. Und jetzt läuft sie zum 10. Mal. Wir feiern also dieses Mal Geburtstag. Und die Bewerbungslage ist mehr als gut.
Na, das klingt sehr erfreulich. Bevor wir jetzt das Mikrofon in die Runde geben, habe ich noch eine Frage zur Sprachpolitik im weiteren Sinne. Und zwar, die USA verdienen ja Milliarden jährlich mit der Bereitstellung von Technologien, mit Suchmaschinen und dergleichen. Und Sie haben da sozusagen den Impetus und das Programm. Sie sagen, Europa sitzt eigentlich auf einer Goldmine, also bezüglich der Vielfalt. Vielfalt der Sprachen. Können Sie das mal ein bisschen näher ausführen, warum das so ist? Wie kann man sozusagen da ein Stück vom Kuchen abkriegen oder sogar die Situation umkehren? Gibt es da Ansätze?
Ja, das, die Goldmine der Sprachen in Europa, dazu stehe ich auch. Das ist meiner Meinung nach auch tatsächlich so. Es gibt eine unglaublich große Sprachenvielfalt in Europa, um die uns eigentlich alle beneiden, wenn sie wirklich mal ehrlich sind. Es stimmt, dass der Markt vor allem dominiert wird von den USA, aber das liegt auch daran, dass wir uns hier zum Teil zu wenig um diese Digitalisierung und die Entwicklung der Technologien kümmern. Wir könnten auch noch mehr machen und ich meine, wir müssen mehr daraus machen. Da komme ich jetzt zur Sprachpolitik, wenn ich das darf. Es gibt diese Untersuchung und es hat auch mit den Technologien letztendlich was zu tun, weil es die Grundlage für die Entwicklung der Technologien ist. Es gibt diese Untersuchung von Metashare, heißt das, ist ein großes europäisches Projekt, zu der Ausstattung unserer europäischen Sprachen mit Sprachressourcen. Und da steht als einzige Sprache, die nicht gefährdet ist, eigentlich das Englische im Raum. Auch das Deutsche, wir sagen immer, ach ja, das Deutsche ist ja überall und so weiter, Internet und so, ist nicht in der Gruppe der Sprachen, die gut ausgestattet sind, gibt es nur eine, das ist Englisch. Deutsch ist bei automatischer Übersetzung nicht mal in der nächsten Stufe, sondern noch weiter unten und so weiter. Also eigentlich gab es eine Untersuchung, die Gefahr der Digital Extinction als Auslöschung in den Raum gestellt hat, wenn wir für unsere Sprachen sozusagen nichts tun. Und da komme ich jetzt zu meinem Ansatz. Das heißt, wir müssen in unseren Sprachen schreiben. Wir müssen in unseren Sprachen auch Fachtexte und wissenschaftliche Texte schreiben. Wir dürfen nicht nur auf Englisch publizieren, denn dann bricht eine ganze Schicht unserer Sprachen, ein ganzer Einsatzbereich unserer Sprachen bricht einfach weg. Und dann können wir zum Buchdruck von mir aus zurückkommen wieder. Dann werden sie eben irgendwann an die Peripherie gedrängt, weil ich dann die Basis nicht mehr habe, um Sprachtechnologien weiterzuentwickeln. Deswegen muss ich jetzt nicht nur auf Deutsch sprechen, schreiben oder auch nur auf Italienisch. Das heißt, ich muss ganz einfach in mehreren Sprachen schreiben. Aber ich muss auch auf Deutsch schreiben, um es mal so rum zu sagen. Ja.
Gibt es schon Fragen?
Ja, direkt dazu zu dem letzten Punkt. Aber ist da das Internet nicht auch eine unglaubliche Chance? Also wir haben bisher immer nur über Sprache und Texte im Netz gesprochen, die quasi, also analog zu dem, was vorher auf Papier publiziert wurde, da jetzt quasi in digitaler Form natürlich als Websites und so auch zur Verfügung steht. Aber was wir bisher komplett ausgeklammert haben, ist ja im Prinzip die gesamte digitale, computervermittelte Kommunikation. Also über Social-Media-Seiten, über Facebook, über Twitter, über WhatsApp im Prinzip auch. Also das heißt, auch wenn Jugendliche vielleicht heute wesentlich weniger Texte schreiben, so wie man das traditionell macht, ist, glaube ich, die schriftliche Kommunikation, wenn man diese ganzen computervermittelten Kanäle dazu nimmt und was tatsächlich halt auch getippt und dementsprechend halt auch nachhaltig auf irgendeinem Server vorliegt, wahrscheinlich viel mehr, als es das jemals zuvor war. Und ein Nebeneffekt von dieser Sprachressource ist ja auch, das wäre vielleicht wirklich auch Parol, also das wäre wirklich irgendwie authentische Sprache, so wie Jugendliche oder nicht nur Jugendliche benutzen ja WhatsApp und Facebook, so wie Leute halt da kommunizieren. Das ist ja vielleicht wirklich ein relativ unmittelbares Dokument von menschlicher Kommunikation. Und das ist ja irgendwie was, diese Daten sind ja auch da, und zwar in allen Sprachen, weil, also ich kann es aus Perspektive der Dialektforschung, habe ich mal ein bisschen mit bayerischer Dialektologie beschäftigt, hört man vielleicht auch, wenn ich hier spreche. Da gibt es halt unendlich viele Ressourcen auf Facebook. Wir haben da ein 10 Millionen Wörter großes Korpus bayerischer Dialektwörter aus Facebook-Gruppen einfach aufgebaut. Diese Ressourcen sind einfach da. Also man muss da nicht raus ins Feld und muss Dialektsprecher interviewen, sondern diese Daten sind auch da. Also ist das nicht genau das Gegenteil von dem, was wir jetzt gerade gesagt haben? Sprachen werden an den Rand gedrängt. Vielmehr irgendwie das Internet und überhaupt computervermittelte Kommunikation eine unglaubliche Chance, um noch mehr an authentische diese Sprachdaten aus allen Sprachen und aus allen Registern und ja, im Prinzip Genres irgendwie ranzukommen?
Sicher. Also ich würde das natürlich gar nicht aus. Ich habe es selber nicht angesprochen, weil ich mich nicht so stark damit beschäftige. Aber es ist natürlich klar, es ist alles Sprachgebrauch. Das sind alles Sprachressourcen im Endeffekt. Wir können sie natürlich auch alle untersuchen. Sie sind natürlich auch wieder vielleicht... Ich hatte vorher selber von den kleineren Sprachen gesprochen, die im Internet irgendwie präsent sind, Dialekte und so weiter und so fort. Das ist alles, gehört irgendwo alles zusammen. Das ging jetzt aber bei den Weißbüchern, bei den europäischen Weißbüchern. Diese Untersuchung wurde eben gerade gemacht zu den schon vorhandenen und dokumentierten und vielleicht auch überhaupt dokumentierten Sprachressourcen, die gesammelt wurden. Ja, ich kann jetzt natürlich gerade bei der computervermittelten Kommunikation oder im Internet, kann ich natürlich jetzt sammeln, das ist natürlich eine große Chance, ja, wie ich sie dann wieder aufbereite und vor allem vielleicht auch anderen zur Verfügung stelle. Da gibt es natürlich große Fragen und die Weißbücher, gut, die Untersuchung ist von 2013, ja, also da sind schon wieder mehrere Jahre vergangen, aber da war das Ergebnis doch von den Ressourcen und von den Technologien her betrachtet, sind die europäischen Sprachen eigentlich ist keine gut dran, außer Englisch. Ja. Und ich würde trotzdem noch mal gern zurückkommen zu dieser Wissenschaftssprache, weil und in dem Fall habe ich jetzt eigentlich auch nur die Tendenz oder immer wieder den Aufruf attackiert, sage ich jetzt mal ganz ehrlich, dass wir immer und überall international mit Englisch verwechseln. Ja, also machen wir internationale Studiengänge, sind sie natürlich Englisch, publizieren wir international publizieren wir auf Englisch, dann haben wir einen Impact Factor, der eigentlich darauf basiert, dass eigentlich die meiste Zeit nur englische Publikationen in ganz bestimmten Journals als Grundlage herangezogen werden. Da sehe ich eine Gefahr für die Wissenschaft. Wer kontrolliert eigentlich die Wissensproduktion? Und ich sehe auch eine Gefahr, eben in dieser, ich würde es jetzt als Varietät bezeichnen, was passiert mit unserer Wissenschaftssprache? Und zu unseren heutigen Gesellschaften gehören eben ausgebaute Sprachen, die in allen Sphären im Endeffekt zum Einsatz kommen können. Wenn uns die Wissenschaftssprache wegbrechen sollte, ich will jetzt auch nicht Panik verbreiten oder sowas, ich will nur ein Bewusstsein dafür schaffen, dass wir nicht die ganze Zeit sagen können oder sollen, dass alles nur auf Englisch sein muss. Na? Bei der Sommeruni verlange ich zum Beispiel immer ganz bewusst Sprachressourcenperspektive, das heißt, alle müssen alles in mindestens zwei Sprachen einreichen, egal in welcher Sprache, und so schafft man natürlich auch langsam bestimmte Sprachressourcen. Ja. Man kann es also auch so irgendwie versuchen umzusetzen.
Okay, vielen Dank. Mich würde interessieren, wie in diesem Kontext Übersetzung zu verorten ist. Also ich erlebe das in der Japanologie sehr stark, dass Übersetzungen, der Stellenwert von Übersetzungen, wissenschaftlichen Übersetzungen beispielsweise sehr gering ist. Also wir haben große Schwierigkeiten, sowas zu publizieren, überhaupt Verlage zu finden, die sich für eine Übersetzung eines wissenschaftlichen Texts interessieren. Und dann gehe ich aber umgekehrt auch von mir selbst aus und denke, mir die Mühe zu machen, wirklich eine Ressource zu übersetzen, das passiert auch selten. Ja, also das ist also eine Arbeit, die irgendwie, wo ich das Gefühl habe, die ist für uns eigentlich müsste die sehr viel wichtiger sein. Und ich sehe gerade in dem Ansatz ja auch einen ganz interessanten Einwand, der sagt, wir müssen genau dieses Zwischensprachen sehr viel stärker machen, was da passiert ja auch. Und da würde mich sehr interessieren, wie da auch deine Sicht ist auf den Prozess der Digitalisierung in diesem Kontext. Na, weil wenn ich jetzt will, kann ich Google Translate mich bitten lassen, quasi alles komplett nur noch in meiner Muttersprache zu haben. Ja? Also das ist ja schon irgendwie, ich finde das immer seltsam, wenn dann plötzlich die Fremdsprache auch versteckt wird, ne? Durch solche Dinge.
Entschuldigung, das muss man natürlich analysieren, was da rauskommt bei Google Translate. Das funktioniert zum Teil ganz gut, erstaunlich gut, ja, aber es funktioniert funktioniert eben nicht immer gut. Ja? Und ich kann es auch immer... Ich könnte Beispiele einfach bringen, auch von Kollegen, die jetzt wieder mit der Sommeruni gezwungen sind, die Beschreibung, ein Abstract zu ihrem Vortrag, eben auch noch in einer anderen Sprache einzureichen als in Englisch. Und die natürlich sozusagen cheaten, wie das heißt, also wie heißt das, schummeln, indem sie Google Translate einsetzen. Ja? Und ich gucke mir dann die Texte an und das geht so nicht. Wir hatten einmal einen Fall, den werde ich nie vergessen. Das war der Forschungsbericht der Universität Leipzig. Und der sollte mehrsprachig veröffentlicht werden und vor allem auf Englisch. Und was bei dem romanistischen Forschungsbericht rausgekommen ist, das war, also ich will lieber nicht sagen, was ich damals gedacht habe. Also das war so schlimm, das war so verdreht, es war auch wirklich problematisch, also in jeder Hinsicht wirklich problematisch von den Inhalten her. Also auf Google Translate können wir uns nicht grundsätzlich verlassen. Ja, es kann sicher eine Hilfe sein, aber wir brauchen die Menschen weiterhin, um diese Texte dann wirklich auch zu kontrollieren. Oder wir müssen mal besser analysieren, was da eigentlich wirklich passiert. Ja. Jetzt hoffe ich natürlich, dass Menschen, die mehrere Sprachen können, dass die zum Beispiel natürlich auch in mehreren Sprachen publizieren können, weil ich nämlich meine, dass den eigenen Text zu übersetzen eigentlich gar nicht unbedingt das ist, was wir vielleicht machen sollten, sondern wenn wir in einer anderen Sprache schreiben, ist das ja gleichzeitig nochmal eine andere Auseinandersetzung. Da kommt auch zum Teil was anderes raus dabei. Ja. Ich würde trotzdem auch für die Übersetzung, ich weiß, wie stark die russischen Kollegen und Kolleginnen in Digital Humanities zum Beispiel darunter leiden, dass nicht mal ihre Geschichte eigentlich außerhalb bekannt ist. Ja. Und dass es ganz stark darum geht, wie kommen wir zu einem Austausch, wie lernen wir uns auch besser kennen in den Bereichen, also der Wissenschaft oder selbst der Digital Humanities. Ja, ja, aber Übersetzung hatte immer mit Kulturtransfer etwas zu tun, deswegen Übersetzung können wir eigentlich auch nicht aufgeben. Ja.
Ja. Ich wollte nur mal kurz dazwischenrufen, dass aber mir das Gelungene an dieser Sommeruniversität auch immer scheint, dass die Leute dort sozusagen nicht als Text sich gegenüberstehen, sondern als Personen mit erheblichen Defiziten, was so die Sprachbeherrschung angeht in den verschiedenen Idiomen. Und das ist auch eine Situation, die man sozusagen erfreut aushalten muss oder aushalten kann. Ja, man kann sich ja in Leute verlieben, mit denen man nicht reden kann. Ja, und das zeigt ja auch ein bisschen die Grenze von Sprache, Gott sei Dank.
Ja. Ich wollte noch mal ganz kurz zu der Übersetzungsfrage kommen, da ich Translatologin bin von Haus aus und auch mein jetzt schon länger in Ruhestand, aber von Haus aus also Russisch, Französisch und Deutsch als Arbeitssprachen hatte. Französisch und Deutsch immer noch. Ich schreibe auch Französisch und Deutsch meine wissenschaftlichen Beiträge, mehr Französisch als Deutsch. Das hat sich halt so ergeben. Aber ich beobachte natürlich tagtäglich, jetzt habe ich mehr Zeit, wie das ist mit Google Translate, wie das ist mit kommerziellen Programmen. Zum Beispiel gibt es einen Personal Translator, der uns vorgestellt wurde im Institut von Professor Schmidt. Einige kennen vielleicht seinen Namen. Der sagte, also er hat das überprüft. Es gibt Studenten, die übersetzen nicht so gut wie dieses Programm. Englisch, Deutsch. Und jetzt kommt mein Punkt. Ich habe das mal untersuchen lassen in einer wissenschaftlichen Arbeit einer Studentin. Kann man nicht jedem geben, aber die hat das gepackt. Die hat Texte eingegeben, erstmal aus verschiedenen Fachgebieten, hat sich das angeguckt, wie ist das Englisch, Deutsch, Deutsch, Englisch. Es war nicht perfekt, aber es war akzeptabel. Dann hat sie das Gleiche mit Französisch gemacht. Es war eine hart an der Kante einer Katastrophe. So, und wenn ich ins Internet schaue, zum Beispiel auf meinen Facebook-Account, Da kommen arabische Texte auch mal von unseren ehemaligen Doktoranden und die lasse ich übersetzen. Das ist nicht nur am Rand der Katastrophe, das ist ganz weit unten in der Klippe drin. Ja, also man sollte hier auch unbedingt, wenn man irgendwo hört, oh, das ist doch ganz gut und der Text ist gut und ich habe es original gesehen, das stimmt auch weitgehend. Also ist machbar. Stimmt vielleicht für Englisch-Deutsch. Englisch-Französisch schon nicht mehr. Und zum Beispiel Französisch-Deutsch haben wir gesagt, so wie das System im Moment ist, dieses Programm kann man vergessen. Es wird aber beworben, ich weiß nicht wie viele Sprachen, klappt alles prima.
Es gibt diese Effekte, gibt es also kulturelle Effekte, die in Unverständnis oder Missverständnis ausarten. Die deutschen Drucker haben jahrhundertelang die Frakturschrift benutzt, im Gegensatz zu allen anderen, die die Antiqua benutzt haben. Und das führt bis heute dazu, dass eben die entsprechenden Leseprogramme, diese Optical Character Recognition Routinen, das nicht schaffen. Und Google, die da die Firma ist, die die meiste Erfahrung hat, die meisten Daten auch hat und am meisten tun kann, die sind jetzt viel eher dem Koreanischen und dem Chinesischen hinterher in den verschiedenen Schreibweisen als die Fraktur. Das ist ein viel zu kleiner Markt sozusagen. Und jetzt hängen sozusagen einige Texte in dieser ja sozusagen unerkannten Schrift fest. Ja? Nicht nur Goethe. Goethe ist dann Gott sei Dank auch noch anders geschrieben worden, aber zum Beispiel im 18. Jahrhundert hier in Leipzig das große Lexikon von Johann Heinrich Zedler, das Universallexikon, größtes Lexikon des 18. Jahrhunderts, ist in Frakturschrift gedruckt und auch, sagen wir mal, so relativ hastig gedruckt, dass die Zeilen nicht ganz gerade sind. Es ist nicht aufzulösen. Ja? Es müsste abgetippt werden, was bei 68.000 Folioseiten einfach ein Kostenfaktor ist. Das wollte ich nur noch mal ergänzen, dass sozusagen die digitale Technik uns plötzlich Übersetzungen gibt, unterschiedlicher Art, sehr unterschiedliche Art und dass plötzlich Dinge nah und fern werden in einer anderen Weise, als das vorher der Fall war. Ja.
Vielleicht noch zu dem Problem mit Französisch oder Spanisch und so weiter. Ich denke, das könnte auch tatsächlich mit den Sprachressourcen zu tun haben. Ja, weil wenn wenig oder weniger Corpora oder elektronische Wörterbücher und so weiter zur Verfügung stehen, dann lässt sich die Technologie zum Beispiel natürlich auch nicht so weiterentwickeln. Es könnte natürlich auch sein, dass Spanien da viel zu wenig Einsatz fährt. Ja, also sich vielleicht zu wenig um diese technologische Seite kümmert. Der Artikel übrigens, der das mal nachgerechnet hat, mit wer eigentlich diese Goldmine sozusagen am meisten in der Hand hat. Das war tatsächlich ein Artikel von einem Spanier, der damals nachgerechnet hat, wie viel Spanien verloren geht, dadurch, dass es nicht selber in diese Sprachtechnologien investiert, sondern Amerika oder asiatischen Ländern im Endeffekt auch eigentlich den Markt überlässt. Ja? Und wie viel Wert dann Spanien selber damit verloren geht. Ja? Also ist auch in der Hinsicht wichtig.
Ja, ich habe noch eine politische Frage. Sie sprachen ja vorhin über das generische Maskulinum. Und mein Eindruck ist, dass in den letzten Jahren immer weniger das generische Maskulinum als solches verstanden wird, weil sehr oft mittlerweile die Zweifachnennung verwendet wird, beziehungsweise Binnen, I, Sternchen, Unterstrich und so weiter. Das hat ja jetzt sozusagen... Also das sind alles Ersetzungen oder Alternativen, die noch, also meiner Meinung nach, etwas ungelenk sind. Also man könnte das zum Beispiel nicht in der Poesie verwenden oder in der Werbung zum Beispiel. damit ist ja die Gefahr verbunden, dass wir das an dem generischen Maskulinum eigentlich noch weiter hängen bleiben, zumindest in diesen Bereichen. Was aber bedeutet, dass wenn jetzt jemand ein Gedicht schreibt oder das in der Werbung verwendet, dass dann tatsächlich Menschen es gar nicht mehr als solches erkennen. Also das Problem, dass Frauen oder Leute mit nicht-binären Geschlechtern sich nicht angesprochen fühlen, wäre dann noch verstärkt, weil die Alternativen, die wir bis jetzt haben, nicht wirklich brauchbar sind. Deswegen sehe ich persönlich das generische Maskulinum zurzeit noch als alternativlos, obwohl ich natürlich verstehe, dass es nicht gefällt oder vielen Menschen nicht gefällt, manche sich nicht mitgenannt fühlen und es auch einfach ungenau ist. Ja, es ist einfach mehrdeutig. Welche tatsächlichen Alternativen sehen Sie denn, die diese Gefahr, von der ich gerade gesprochen habe, letztlich bannen, beziehungsweise die tatsächlich Alternativen sind?
Naja, es ist schwierig, diese Frage so zu beantworten, wie Sie mir die gestellt haben, weil ich sehe eigentlich das generische Maskulinum als Problem, weil ich weiß meistens nicht, von wem gesprochen wird. Es ist auch historisch ein großes Problem. Wenn ich die Texte lese, zum Beispiel über Schulbesuch und so weiter und so fort, und da taucht immer nur das generische Maskulinum auf und ich habe keine Chance, zum Beispiel in Archive zu gehen, um nachzugucken, wie viele Jungs oder Mädchen gingen denn überhaupt in die Schule, ja, dann habe ich auch ein historisches Problem, weil hinter den Formen, die in den Texten auftauchen, nicht deutlich wird, wer die Schule besucht hat. Ja, das ist zum Beispiel nur ein Beispiel. Das andere ist natürlich, dass auch in den Zeitungen oder so, ich weiß wirklich nicht, ob überhaupt über Frauen berichtet wird oder nicht berichtet wird, ja? Ob die eingeschlossen sind oder nicht eingeschlossen sind. Ich denke immer an meinen Lehrer in Tübingen, wenn wir heute seine Texte lesen, er redet immer nur von Sprecher. Ich sage meinen Studierenden immer, also lasst mal hier die Vorstellung von einer Frau überhaupt raus. Er hat sicher überhaupt nie daran gedacht, also eigentlich für ihn war das voraussichtlich klar, die Uni war mal nun mal so gestaltet, wie sie halt gestaltet war. Also das generische Maskulinum erlaubt mir eigentlich nicht zu sehen, zu verstehen, was damit gemeint ist. Und das ist das große Problem. Ja. Und ich denke, das müssen wir ganz einfach irgendwie aufbrechen und vor allem bewusst mit unserer Sprache umgehen. Ich halte auch nichts davon, dass wir automatisch die ganze Zeit gendern. Es gibt Bereiche, wo es tatsächlich vielleicht keine Frau oder keinen Mann gibt. Also es geht erstmal um einen bewussten Sprachgebrauch. Und es geht darum, die Menschen, über die wir sprechen, auch irgendwo in unserem Sprachgebrauch sichtbar zu machen. Ja. Ob wir da eine gute Methode finden, die beste Methode finde ich immer nur eigentlich Beidnennung. Ja, also warum denn nicht? Das liest sich auch sehr gut. Sprecherinnen und Sprecher zum Beispiel. Das geht in den meisten. Es gibt auch natürlich viele Bereiche. Ich muss nicht eine Studienordnung dauernd der Studierende und die oder der Student und die Studentin schreiben. Ja, also es kommt immer darauf an, wie die Sachen auch formuliere, was ich eigentlich brauche und was ich nicht brauche. Aber wenn es um Menschen geht, meiner Meinung nach, dann sollten die auch entsprechend in der Sprache vertreten sein.
Ja, das war doch jetzt ein wunderbares Schlusswort. Und bevor ich Sie alle entlasse oder Sie vielleicht noch in Kontakt treten mit Frau Buhr, möchte ich auf unsere nächsten beiden Termine hinweisen, und zwar im Juni und im Juli. Und zwar am 12. Juni kommt zu uns Markus Beug und redet mit uns über Treuhandprobleme. Und am 10. Juli redet Roman Joss mit uns über den jungen Habermas. Ja, wir würden uns freuen, wenn Sie wieder dabei sind. Und bedanken uns recht herzlich dafür, dass Sie Rede und Antwort gestanden haben, für Ihre Fragen. Ja, und wünschen noch einen schönen Abend. Ja.